Schönen guten Morgen. Ich freue mich, wieder da zu sein in unserer Gemeinde. Letztens war es ja woanders, also es ist für mich auch wieder anders. Vielen Dank auch noch an Nicole und Ralf, haben die wirklich toll gemacht. Und ich glaube, vieles ist so ein bisschen ins Herz gerutscht. Da bin ich überzeugt davon, wenn wir selber so ergriffen waren. Und hat auch alles gut geklappt und war auch sehr schön. Essen ist ja auch immer wichtig, ne? Ich musste heute Morgen so drüber nachdenken, wir haben ja die ganze Zeit so super Wetter. Hieß es nicht früher, also bei uns zu Hause nicht, aber ich kannte das so von anderen. Wenn du deinen Teller leer isst, ist morgen schön Wetter, ne? Wie viele Monate habt ihr eigentlich euren Teller leer gegessen? Habe ich so gedacht, ne? Das ist so ein lustiger Spruch gewesen. Nicht von uns, habe ich meinen Kindern auch nicht gesagt, weil das ist ja Quatsch, ne? Das ist ja eigentlich auch gelogen, ne? Deswegen. Ja. Ja. Hier darf man ja nicht reinhusten, ne? Ganz schlecht. Ja, guten Morgen. Mir sind zwei Dinge wichtig geworden im Urlaub, sogar sehr, sehr, sehr wichtig. Eine im Besonderen, da gehe ich gleich noch mal länger drauf ein. Und zwar sind diese zwei Dinge, die mich aber schon länger als der Urlaub beschäftigen, sind zwei Punkte, möchte ich mal so sagen. Und zwar, wir beten immer, dass Menschen in die Gemeinde kommen, dass durchaus Erweckung kommt. Es gibt ja Prophetien für Deutschland, dass eine Erweckung kommen wird. Im Wort Gottes kann man das immer so oder so auslegen, ist klar. Aber wir wollen das ja auch glauben. Wir wollen glauben, wenn Gott bis heute diesen großen Raum bezahlt, diese vielen Stühle uns gegeben hat, dass das ja einen Sinn macht. Und wir wollen auch in diesen Sachen gehen und da drin bleiben. Dann stellte sich für mich so die Frage, sind wir überhaupt darauf eingestellt, viele Fremde aufzunehmen, viele neue aufzunehmen, die vielleicht auch gar nicht aus einer christlichen Prägung kommen. Denn christliche Prägung macht schon sehr viel. Wenn sie gar nicht da ist, gibt es durchaus viele Dinge, die auch gar nicht vorhanden sind dann. Und ich habe so drüber nachgedacht, was stresst dich denn so, wenn Menschen reinkommen? Und wenn wir das mal ganz runterholen, es stresst einen ja schon, wenn die Leute nicht so sind, wie ich bin, ne? Ich weiß, das ist lustig, aber das ist so, ne? Wenn die Leute dasselbe glauben, wenn die Leute dieselben Strukturen leben, dann ist es einfach, dann versteht man sich mit ihnen. Aber wenn sie so ganz anders sind, ist es schon anders. Und das ist die Frage, sind wir überhaupt bereit dazu? Sind wir bereit dazu zu sagen, wir wollen, dass wirklich Leute hierher kommen und hier das Erlösungswerk Jesu Christi hören und sich hier auch wohlfühlen? Oder stresst uns das dann nur noch, ne? Und ich habe schon oft in der Bibelschule gehört, dass sie sagten, also wenn eine Gemeinde schnell wächst, ist das unheimlich stressig. Und man sollte sich überlegen, ob man dafür betet. Ich sage, gut. Aber ich glaube, vielleicht müssen wir dann noch über unsere Haltung nachdenken, was unsere Aufgabe ist oder was unsere Hauptaufgabe ist. Und die Hauptaufgabe ist, das Evangelium Jesu Christi weiterzubringen. Also deswegen würde ich euch gerne diesen ersten Gedanken schon mal so mit nach Hause geben, dass ihr schon mal drüber nachdenkt, wie bereit sind wir, Menschen, die christenfremd oder komplett aus anderem Glauben kommen oder auch einfach, wir kennen das ja noch aus unserem großen Rettungsboot damals, aus ganz anderen gesellschaftlichen Strukturen kommen, sie aufzunehmen, ich rede jetzt nicht vom Grenzenlos, ne, aber halt sie in Liebe aufzunehmen, dass sie sich angenommen fühlen, dass sie merken, es gibt einen Unterschied in der Welt. Das ist so der erste Punkt. Und später komme ich nochmal darauf zurück, was so in unserem Inneren ganz wichtig ist. Und der zweite Punkt wäre für mich, und ich weiß, ich möchte niemandem damit Angst machen, aber wie wird unser Glaube beständiger und fester? Weil wenn wir die Bibel lesen, gewisse Stellen, dann denken wir, okay, der beschreibt schon in 2. Timotheus unsere Zeit, wie die Menschen so sind. Und wie gelingt es uns, unseren Glauben so festzumachen, dass selbst wenn eine Gemeinde mal auseinanderbrechen würde, wenn wir alleine stehen würden mit unserem Glauben, wirklich alleine durchzuhalten und nicht zu sagen, okay, Das war's dann. Ich halte das ja nur aus, weil die und die Geschwister für mich beten, oder ich halte das nur aus, weil ich einfach weiß, dass die anderen das schon tun. Andere beten, andere Bibel lesen. Diese zwei Punkte beschäftigen mich schon sehr, sehr lange. Und ich denke darüber nach und frage mich halt, wie wir damit umgehen, dass wir uns auch durchaus auf andere Zeiten vorbereiten. Ich denke immer, wir bereiten uns auf alles vor. Unser Sohn bewirbt sich ja gerade, geht er in eine Firma, um irgendwelche Tests zu machen, hat er sich ja informiert. Und das wollen die auch hören. Weiß er, was die Firma herstellt? Weiß er, wie viel Produkt oder wie viele Massen? Keine Ahnung. Letztes Mal wusste er den Vorstandsvorsitzenden nicht. Das ist ihm dann schon sehr negativ ausgelegt worden von so einer Megafirma. Ich sag nur, wir bereiten uns auf alles vor. Als ich schwanger war mit meinen Kindern vor vielen, vielen Jahren, gebe ich zu, da habe ich mich aber auch vorbereitet. Da haben wir uns auch einen Kinderwagen gekauft und ein Bettchen gekauft und uns darauf eingerichtet, beim ersten Kind, dass unser Leben dann erstmal ganz anders verläuft. Wir haben uns vollkommen darauf vorbereitet und eingestellt. Wie läuft es weiter? Was tun wir? Und jeder, der irgendwie umziehen muss, bereitet sich darauf vor. Er ordert einen Laster. Er versucht, Leute zu finden, die ihm helfen. Oder verschrottet alles, wie auch immer. Also ich denke, wir bereiten uns, was wir vor Augen sehen, immer auf alles vor. Aber diese geistigen Dinge, die fallen uns oft schwer, habe ich das Gefühl. Das schieben wir dann gerne. Das schieben wir, dann sagen wir, ja, wird schon, wird schon, wird schon. Versuchen uns so ein bisschen durchzufuschen, so ein bisschen. Und das ist etwas, was ganz wichtig ist, dass wir das eben in unseren Gedanken peu à peu verändern, dass wir das nicht mehr tun. Dass es nicht mehr so weitergeht, sondern dass wir einfach sagen, okay, so wie wir hier sitzen, so wie wir sind, wollen wir doch da. Ganz abgesehen davon hat es ja Jesus gesagt, wir sollen ihm ähnlicher werden. Aber das ist ja schon wieder so ein Ziel. Dann denke ich immer, ach ja, Herr, vielleicht in Jahren oder so, ne? Aber dieses Stückchen, das ich heute entscheide, wenn ich eine Sache nicht sage, weil die beleidigend wäre, oder wenn ich jemandem etwas Liebes sage, die ist ja auch schon Veränderung zu Jesus Christus hin. Und deswegen heißt es ja auch, dass jeder Tag seine Herausforderungen hat. Und nicht jede Woche, jeder Monat oder jedes Jahrzehnt. Dann würden wir das ja gar nicht packen, glaube ich. Und ich denke, dieses Thema Endzeit ist durchaus auch schwierig behaftet. Also ich habe auch früher, ich bin ja vor 10 Jahren, sind wir in diese Gemeinde gekommen. Und irgendwann fing der Kennedy an, mit mir so privat zu reden. Und da habe ich auch gesagt, lass mich damit in Ruhe, ich will es nicht hören. Ich konnte es nicht mehr hören. Ich komme ja von Kind an aus Gemeinde. Und ich kann mich erinnern, in der Zeit, als ich Teenager war, war ständig das Thema Endzeit. Da wurde darüber gepredigt, bei uns zu Hause fanden immer solche Gespräche statt, wann kommt der Herr wieder. Und irgendwann hatte ich es hier stehen und habe gedacht, wenn man Teenager ist, möchte man ja ein Leben haben. Ne? Und dann denkt man ja auch, man ist unsterblich, man hat alles vor sich. Und das hat mich so angenervt, weil ich damit wahrscheinlich auch gar nicht umgehen konnte. Und dann kam einer in die Gemeinde, der sprach schon Jahreszahlen aus. Das hat mir dann, also das ist dann ja ganz furchtbar, ne? Und sowas muss man auch nicht machen, weil wenn Jesus sagt, er weiß es nicht, nur der Gott im Himmel, wieso sollten das dann Menschen wissen? Also das ist dann ja sowieso unglaubwürdig. Nichtsdestotrotz gibt es Momente, denke ich, wo wir da mal hingucken sollten, uns damit mal beschäftigen sollten. Wenigstens so ein bisschen. Und ganz ehrlich, die Jünger haben auch schon vor 2000 Jahren gedacht, Jesus kommt wieder, sie sind in der Endzeit. Haben sie gedacht, ist ja klar. Sie haben darauf gewartet, er sagt ja, ich komme wieder, und sie haben darauf gewartet. Gut, diese zwei Punkte sind das, was mich sehr beschäftigt und was ich wahrscheinlich auch jetzt immer mal donnerstags und freitags bringen werde. Einfach, damit wir aber fester werden in unserem Glauben. Ich fange jetzt mal an mit dem Wort, 2. Timotheus 3. Die Bibel ist so dick, da muss ich mir mal Aufkleber reinmachen. Und ich lese da auch ein bisschen die Auslegung vor, weil die so sehr gut ist. 2. Timotheus 3, 1 bis 5. Dies aber sollst du wissen, in den letzten Tagen werden schwere Zeiten anbrechen, denn die Menschen werden selbstsüchtig, geldgierig, hochmütig sein, sich wichtig machen, Lästerreden führen, den Eltern den Gehorsam verweigern, sie werden undankbar, gottlos, herzlos und unversöhnlich sein. Verleumderisch, maßlos, roh und dem guten Feind. Sie werden einander verraten, leichtfertig sein, voller Dünkel und suchen, was ihnen Lust verschafft, nicht was Gott gefällt. Ihr Auftreten scheint zwar fromm, doch die Kraft der Religion, die Kraft des Heiligen Geistes haben sie verleugnet. Von solchen Leuten wende dich ab. Ich bin diese Stelle schon mehrfach in meinem Leben durchgegangen, weil ich immer dachte, ich finde was, was wir heute noch nicht haben, habe ich immer gedacht. Ne? Aber tatsächlich ist es so, es ist alles heute vorhanden. Selbstsucht war noch nie so groß in unserer Gesellschaft wie heute. Die Geldgier auch. Der Hochmut und die Arroganz auch. Sich selber wichtig nehmen, das ist durchaus vorhanden. Lästerreden führen, ja, es wird viel Schlechtes über Gott gesagt. Den Eltern den Gehorsam verweigern, das ist durchaus auch da. Undankbar, gottlos, herzlos, unversöhnlich, verleumderisch, maßlos, roh und dem guten Feind. Und ich denke, sie werden einander verraten. Das ist vielleicht noch nicht da, aber das muss man immer wissen, in welchem Kontext das gemeint ist, in welchem Zusammenhang. Ich würde jetzt ganz gern hier ein bisschen was in der Auslegung lesen. Die letzten Tage werden sich durch einen weit verbreiteten Verfall der Moralstrukturen von Familie und Gesellschaft auszeichnen, da die Menschen suchen, was ihnen Lust verschafft, nicht was Gott gefällt. Selbst in Gemeinden werden Untreue gegenüber Gott und Abtrünnigkeit von seiner Wahrheit um sich greifen. Besonders für Gottes wahre Diener werden das schwierige und entmutigende Zeiten sein. Paulus warnt, dass es im organisierten Christentum viele geben wird, deren Auftreten zwar fromm scheint, das heißt, dass sie unaufrichtig heuchlerische Religion praktizieren und die nach außen hin vieles richtig machen, denen es jedoch an der authentischen Kraft mangelt, die aus einer richtigen Beziehung Gottes erwächst. Ich fand das so gut von der Erklärung, dass ich dachte, das kann man mal vorlesen. Also, und ich glaube tatsächlich, dass wir genau in dieser Zeit sind. Ich glaube, dass wir in dieser Zeit sind und wir sehen sehr viele Redner auch im Fernsehen, wir sehen sehr viel auf YouTube. Und die Frage ist wirklich, was wir glauben, was wir überhaupt noch prüfen können. Ganz ehrlich, man kann nicht alles prüfen, was wir uns anschauen können. In Matthäus 24,4 steht, gebt Acht, dass euch niemand in die Irre führe. Das heißt, ich muss Acht geben, dass mich niemand in die Irre führt. Und ich habe mir so Gedanken gemacht, am Anfang, als so YouTube rauskam, war das immer so, ach, boah, toll, das und das. Und die Redner, die ich mir anhören will, höre ich mir ja auch meistens auf YouTube an. Aber jeder halbintelligente Mensch kann so ein YouTube-Video machen und seine kruden Gedanken da reinsetzen. Und ich merke, dass einige, wenn die da drauf gehen, auch große Ängste zum Beispiel über die Endzeit bekommen, weil da die wildesten Spekulationen stehen. Und ich glaube, das habe ich nicht nur das erste Mal gesagt, aber weil ich doch merke, dass das ein Problem ist, prüft alles. Alles. Und wenn man unsicher ist, weg, weg, weg. Es gibt genug Redner, die wir wissen, die gut sind. Das wissen wir. Die gibt es und die kann man sogar auf einen Zettel schreiben und da kann man sich so ziemlich alles anhören. Aber es gibt genauso Redner, die einen in die Irre führen, die auch große, große Hallen und Gemeinden füllen. Die gibt es auch. Die einfach sagen, du bist immer gerettet, du brauchst nur einmal Sündenvergebung und nie wieder. Und das sind gefährliche Sachen. Weil was hilft es uns denn, wenn es mir jetzt leichter fällt? Ich versuche keine Namen zu sagen. Was hilft es mir denn, wenn es mir jetzt leichter fällt, weil er mir jetzt gerade besser passt? Und ich stehe dann vor Jesus und Jesus sagt, ich kenne dich überhaupt nicht. Was hilft mir das denn? Deswegen im Zweifel lieber echt vorsichtiger sein. Und das ist die Verführung der Endzeit, glaube ich. Dass wir über alles verfügen können. Dass wir uns aus der ganzen Welt alles anhören können, alles erfahren und letztendlich nicht mehr unterscheiden können, wenn wir nicht total bibelfest sind. Weil das zu prüfen können wir nur aufgrund der Bibel. Oder wir hören es uns gar nicht an. Und da habe ich auch schon Sachen gehört, wo ich erst dachte, ach, ist ganz gut. Und irgendwann habe ich gedacht, was hat der denn da gesagt? Weil das ist ja immer manipulativ. Das ist es ja so, ne? Die falschen Propheten sind ja manipulativ, ne? Und drücken das so nett aus, dass es mir auch noch gerade in meinen Kram passt. Das wollte ich nur noch mal gesagt haben, wie enorm wichtig das ist. Und gerade wir Pfingstler haben ja immer so diesen Anspruch, wir haben ja den Heiligen Geist und wir verstehen das dann ja alles und so. Und das ist ja sowieso eine ganz große Gefahr. Ne, weil dann lese ich die Bibel nicht mehr und dann höre ich alle möglichen Stimmen und behaupte, das ist der Heilige Geist. Ich sage das einfach nur, weil mir das im Moment ganz viel passiert. Weil mir das im Moment ganz viel passiert. Man sagt irgendetwas und der Heilige Geist hat mir aber das andere gesagt und das und das und das. Und dann fängt man wieder an zu diskutieren, welche Stimmen hören wir denn? Und was sagt das Wort zu dem Ganzen? Was sagt die Bibel? Nur das wird uns durchbringen, wenn wir wirklich vor dem Ende der Zeit stehen, wenn wir das denn tun. Und wenn wir das noch nicht kurz davor stehen, dann macht es nichts. Dann ist es das Beste, sich sehr, sehr gut im Wort auszukennen, weil dieses Prüfen müssen wir auf jeden Fall tun. Und dass einfach oft auch mehr auf prophetische Worte oder so gehört wird, die sind sehr gut. Ich bin sehr für den prophetischen Dienst, wir als Leitung auch. Wir haben da unsere Gespräche drüber geführt. Aber auch da müssen wir alles prüfen und aufgrund des Wortes Gottes prüfen. Das Wort Gottes müssen wir kennen. Und wir können nicht nur, weil jemand jetzt sagt, du hast dies oder das oder jenes oder du bist jetzt Leiter oder dieses, dann bin ich jetzt Leiter in einem Jahr. Gott hat seine Zeiten, wo er uns vorbereitet und das kann mitunter lange dauern, mitunter nicht. Und das muss der Herr uns auch einfach mal selber verwirklichen durch Worte und, und. Aber ich sage das nur, weil das halt im Moment so aufploppt, im Moment so schlimm. Und deswegen dachte ich, es ist ganz gut, das mal anzusprechen, wie vorsichtig wir mit dem Ganzen doch sein sollten einfach. Um uns auch selber vor Enttäuschungen zu bewahren. Da wollte ich noch eine Begebenheit erzählen. Ich telefoniere mal regelmäßig mit einer Christin, die hier nicht wohnt und die ist relativ neu bekehrt. Und dann sagte sie zu mir, oh, ich habe was auf YouTube gehört, aber ich glaube, das stimmt nicht. Die sagte mir gar nicht was. Aber es hat sie sehr mitgenommen, geschockt, andersrum wieder positiv berührt. Und da habe ich gesagt, was erzählst du mir denn da? Sag ich, das ist doch gar nicht biblisch, was du da jetzt gerade gesagt hast. Das steht genau gegenteilig in der Bibel. Und dann sagte sie zu mir, ja, aber die Frau hat gesagt, der Heilige Geist hat zu ihr gesprochen. Und dann habe ich gesagt, okay, dann bringen wir das Ganze jetzt nochmal. Sie ist ja jung bekehrt. Habe ich gesagt, bringen wir das jetzt nochmal runter und auf den Punkt. Sage ich, wenn der Heilige Geist dir sowas nicht sagt, ist es uninteressant. Und wenn es nicht biblisch ist, ist es egal, wer es sagt, du oder jemand anders, dann ist es nicht der Wahrheit entsprechend. Und fertig. Und genau deswegen ist es ja so schlimm, weil die Leute so viele Dinge veröffentlichen. Ja, das ist so die Verführung heutzutage, denke ich, und dass das unter unserer Kontrolle ist, dass wir damit umgehen und dass wir das überprüfen müssen sogar. Und ich versuche das mal ein bisschen abzukürzen, weil es so heißt, ich habe eine Erfahrung gemacht, die mich irgendwie sehr bedrückt hat. Und das geht auch eigentlich in diese Richtung. Ich merke, dass Christen durch die ganzen Lehren von Kenneth Hagin, von der Vaterliebe Gottes, von allen möglichen Lehren, da könnte man sich Namen auflisten, dass es so viel bei vielen Christen so passiert ist oder bei einigen, dass es so wie, der Satan verdreht ja alles. Das ist gut rausgekommen. Ich habe viele Bücher von Kenneth Hagin gelesen und die haben viel mit meinem Glauben und meinem Gebetsleben verändert. Dranbleiben, auszusprechen, glauben. Dann habe ich aber die Feststellung gemacht, dass Christen in Sünde gehen, also wirklich in Sünde, oder dass sie ihr Herz nicht ganz rein haben und dann trotzdem dieses Propagieren machen. Das ist so eine ganz, ganz heikle Sache. Und ich hoffe auch, dass ich das richtig hier sagen kann. Ich habe da, glaube ich, Freitag schon was zu gesagt. Weil es ist ein Riesenproblem, sehe ich da drin, weil ich das bei richtig vielen gesehen habe. Wir leben unser Leben und bleiben in unserem Leben und wollen das nicht verändern, was Jesus Christus uns sagt als Nachfolger. Propagieren aber und sprechen aus und sagen, ich nehme die Krankheit nicht an oder ich spreche aus und ich habe den Glauben, gesund zu werden. Gott tut es nicht. Einerseits gibt es natürlich die Sache, Gott tut es nicht, weil wir einfach weit weg sind. Stellen wir uns doch mal den Thron Gottes praktisch vor. Ich mache das immer. Ich habe so eine rege Fantasie. Ich stelle mir das immer vor dem Thron Gottes vor. Und irgendetwas ist in meinem Leben nicht in Ordnung. Egal was. Ob ich schlecht rede, ob ich in Unzucht lebe, ob ich mir abends den Internet anmache und Seiten angucke, die ich nicht sollte. Egal was. Irgendetwas ist da, was zwischen Gott und mir ist. Was sagt denn der Ankläger dann? Wenn wir uns das jetzt bildlich mal vorstellen. Der Ankläger sagt natürlich, was will die? Der sagt zum Herrn, guck mal, da und da ist Sünde. Genau das, was die Nicole gesagt hat. Da und da. Ne? Da und da ist Sünde. Da und da ist das. Da und da ist das. Und diese Entfernung, diese Sünde, die trennt uns von Gott. Die trennt uns von Gott. Und da kann ich, dann stehe ich 20 Kilometer hinter dem Thron und sage aber immer, ich spreche Gesundheit aus über meinem Leben, ich nehme es nicht an und ich propagiere, dass Gott mein Leben rettet und mir in den Finanzen hilft und so. Das ist eine Lüge des Satans. Das hat sich so aufgebaut, dass die Menschen ein nicht klares Christentum leben oder da reinrutschen und dann das aber propagieren. Und dann kommt der Gipfel von allem, dann ist es Gott schuld. Dann kriege ich gesagt, Gott tut das nicht. Elena, ich glaube das so lange und ich bete das so lange. Und ich finde das ganz schwierig, dann das, weil ich kein, von hier vorne rede ich ja allgemein. Aber ich möchte ja gar kein verurteilen. Darum geht es doch gar nicht. Ich selber bin doch das beste Beispiel dafür, wie lange ich nicht in Gottes Wege gegangen bin und nicht auf sein Reden gehört habe und mein eigenes Ding gedreht habe. Was ich damit sagen will, ist aber, dass wir da einfach vorsichtig sein müssen. Dass egal, wie wir vor Gott kommen, egal wofür, für Krankheiten, für Gemeinde, für andere Haltung, dass wir dann einfach erstmal in Buße vor ihn kommen. Weil der Herr sagt ja, wer zu ihm kommt, dann ist er treu und gerecht. Und wenn wir ehrlich und echt zu ihm kommen, dann ist er treu und gerecht. Und dazu möchte ich euch auch so ermutigen, dass das so wichtig ist, ihn als Freund zu sehen, ihn als unseren Retter zu sehen und zu sagen, Herr, ich gestehe dir das, ich bitte dich um Vergebung und dann bete ich alles andere. Das ist so wichtig. Unser jüngster Sohn betet ja auch mal, dass er eine Ausbildungsstelle bekommt, weil er das schon verschiedene Sachen sehr gut verstanden hat. Er hat schon gesagt, ich verstehe das. Ich weiß genau, dass Gott weiß, welche Ausbildungsstelle für mich am besten ist und redet und betet und erzählt mir es nochmal und nochmal und nochmal. Und dann habe ich gesagt, und was hilft es, wenn Jesus jetzt wiederkommt, bist du nicht dabei, sag ich, weil du nicht wiedergeboren bist. Eine harte Mama, ne? Eine harte Mama, ne? Ja, aber was hilft es denn? Was hilft es denn? Was hilft es denn, wenn ich auch hier vorne alles schön rede? Ich bin so. Also müsst ihr jetzt mal so ertragen heute Morgen. Weil es hilft einfach nichts, wenn wir uns das schön reden, wenn in unserem Herzen Dinge sind, die vor Gott nicht in Ordnung sind. Aber mit seiner Liebe können wir ja immer zu ihm kommen, immer. Es gibt keinen einzigen Weg, wo wir nicht kommen können. Und ich glaube auch tatsächlich, dass das ein Ding ist, ich glaube wirklich, dass das wie so eine Irrlehre werden kann. Dass wir alles gut finden und alles toll finden und in Wirklichkeit leben wir aber unser altes Leben weiter. Und Jesus Christus sagt, nur wenn wir neu werden, nur wenn wir ihm ähnlicher werden. Und das, finde ich, kann man sich so ganz gut merken. Aber letztendlich ist es ja ein Problem von meinem Egoismus und von meinem Stolz und von meiner Haltung. Aber ich glaube, wenn uns auffällt, wie groß Gott ist, wie groß er ist, dass er nicht nur uns geschaffen hat, dass er das Universum geschaffen hat, dass er die Welt geschaffen hat. Wir waren jetzt im Urlaub und einfach nur diese Vegetation, die da so schön war, weil wir auch Zeit dafür hatten, durch die Gegend zu fahren, nur diese schönen Bergseen und alles, was wir gesehen haben, nur das alleine. Ich habe oft so, Martin geht ja immer schwimmen und ich sitze dann immer da. Und dann habe ich gesagt, Herr, wie cool ist das denn so gemacht? Wie schön ist das, wie perfekt ist das gemacht? Ob die Seen oder die Wälder oder die Pflanzen oder das ganze Getier, was da rumflog, kann man ja so oder so sehen. Ne? Aber es gibt so wunderschöne Libellen. Gott ist der Schöpfer von allen, von diesen kleinen Dingen und von diesen großen Dingen. Er hat uns geschaffen und er hat an unser Herz geklopft. Er war derjenige, nicht wir waren das. Er hat an unser Herz geklopft und hat gesagt, ich gebe dir heute die Chance, mir nachzufolgen, das zu erkennen. Und er hat uns frei gemacht, wenn wir das wollten. Und ich bin auch noch super gesund geworden und viele sind geheilt worden. Und dass ich heute ein ganz anderes Leben leben kann. Was ich sagen will, Gott ist so wunderbar und es ist für ihn eine Kleinigkeit, viele Dinge zu tun. Und trotzdem ist es immer seine letztendliche Entscheidung. Und wenn wir diese Größe uns mal damit beschäftigen, lest einfach nur mal die Schöpfung in 1. Mose 1. Lest das mal, weil da, ich finde, da wird man demütig, wie Gott die Welt geschaffen hat und wie er das alles hinbekommen hat und wie perfekt und alles. Wir fangen jetzt nicht mit Adam und Eva an, das ist heute kein Thema. Also, und das kommt nämlich da hinein, wie ich bete. Das schließt sich nämlich mit dem zusammen, wie ich bete und wie ich Gott bitte halt und wie ich diesen Glauben aufbaue und welche Haltung ich vor seinen Thron komme, wenn ich nämlich erkenne, wie groß er ist, wenn ich erkenne, wie wunderbar er ist. Und wenn ich wirklich sage, er hat das so toll gemacht, dann bekomme ich ein demütiges Herz. Und dieses demütige Herz ist ganz wichtig in unserem Glauben. Weil uns schon klar ist, nur weil ich das 1 Million Mal ausgesprochen habe in den letzten 3 Jahren, muss es nicht geschehen. Ich will diesen Glauben haben. Und ihr wisst alle, wie hart das war, die Kinder, die wir beerdigt haben, die gestorben sind. Und letztendlich war es aber Gottes Entscheidung. Es war Gottes Entscheidung. Wir haben gebetet bis zur letzten Minute. Bis zur letzten Minute habe ich damals bei Sophie gedacht, jetzt steht die noch auf. Der Tumor kam schon aus ihrem Kopf. Ich habe gedacht, die steht noch auf. Ich konnte es nicht glauben. Ich konnte es nicht glauben. Ihre Eltern ja auch nicht. Deswegen sind die so massiv auch zurückgefallen im Glauben. Aber was ich sagen will, ist, Gott ist letztendlich derjenige, der das entschieden hat. Und als ich das dann gesetzt hatte am nächsten Tag, sie ist wirklich gestorben, da habe ich gedacht, ja, da hatte ich sofort so, als ob ich ihre Gedanken gehabt hätte, da will ich nicht mehr runter. Das hat sich für mich erledigt. Mir geht's jetzt viel besser. Und das ist einfach, weil diese Kinder ja auch alle Furchtbares gelitten haben. Die waren ja nicht nur kurz krank, ja schrecklich lange. Gott in seiner Allmacht entscheidet das, wie er möchte. Das heißt nicht, dass wir aufhören zu glauben und zu bitten. Weil wir das ja für unser Leben auch tun, tun wir das auch für unsere kranken Geschwister. Ich hatte noch eine Bibelstelle, habe ich die vergessen? Hier fliegt mir alles weg, ich versuche alles festzuhalten. Aber ich gehe hier auch nicht weg, hier ist ein bisschen Wind. Also die Verführung ist eine sanfte, die Verführung ist keine starke, das wollte ich nur sagen. Die Verführung ist immer eine sanfte, dass wir so ein bisschen. Ein falscher Prophet verführt nicht jetzt ganz radikal, sondern er redet nett. Und so eine Kleinigkeit ist dann anders. Und deswegen müssen wir da einfach drauf schauen. Ich weiß sehr wohl, ich weiß, das hat sich jetzt alles so erzieherisch angehört und alles so ein bisschen, ne? So, das sollt ihr. Ich weiß aber sehr wohl, dass es viele Situationen im Leben gibt, die echt herausfordernd sind. Ich weiß das. Die sind herausfordernd, die machen einen fertig, der Glaube geht den Bach runter. Wir wissen nicht mehr, was wir aussprechen sollen oder was wir aussprechen können. Situationen verändern sich nicht, sie wollen sich nicht verändern. Und menschliche Enttäuschungen machen das Ganze dann noch schlimmer. Und gerade deswegen möchte ich die Gemeinde so als Gottes Plan für uns darstellen. Dass die Gemeinde das sein sollte, was uns weiterhilft. Also als wir in die Gemeinde gekommen sind vor 10 Jahren, war ja in der alten Gemeinde, ich war immer am Wein. In meiner Erinnerung wahrscheinlich nicht. Und wenn ich was hatte, dann bin ich damit auch zu jemandem gegangen. Dann habe ich auch gesagt, entweder muss ich was gestehen oder ich habe auch einfach so eine Not, dass ich einfach mal Gebet brauche. Und das möchte ich jedem von euch so auch ans Herz legen. Das war immer hilfreich. Sucht euch einen Seelsorger, entweder eure Hauskreisleiter oder jemand aus der Leitung oder ich. Wir machen gerne Termine, wenn ihr mit etwas nicht fertig werdet, wenn die Probleme über euch zuschlagen. Wie so Wellen über euch zusammenschlagen. Das brauche ich bis heute. Ich hab auch meine Seelsorger. Nicht nur hier, auch noch außerhalb der Gemeinde. Dass ich einfach weiß, man betet für mich oder wir beten füreinander. Und weil einfach die Probleme sind oft sehr stark. Und das möchte ich so zur Ermutigung sagen. Eine Gemeinde ist dafür da, um füreinander da zu sein. Wir haben auch ein Fürbitteteam. Da rufe ich auch immer an, wenn irgendjemand anders noch was hat, das mitgebetet wird. Eine Gemeinde ist dafür da, füreinander da zu sein, besonders in diesen geistlichen Dingen. Und dass wir einfach Not miteinander teilen. Es heißt ja auch, jetzt fällt mir das Zitat nicht mehr ein, mir ist zu heiß. Das heißt ja, freut euch mit den Freunden oder singt Psalmen miteinander und weint mit den Weinenden. Und ich glaube, das ist einfach etwas, was eine Gemeinde auf jeden Fall haben sollte. Dass wir auch mit denen trauern, die gerade traurig sind und auch mitfühlend sind. Und da möchte ich euch so ermutigen, dass eine Gemeinde wirklich dafür da ist, sich da gegenseitig zu helfen und dass man nicht so ein Einzelkämpfer ist. Kann jeder sein, steht jedem frei, aber aus meiner Erfahrung sage ich, es ist anders hilfreicher. Ich beeile mich jetzt auch, euch ist so warm, genau. Also Seelsorge heißt ja auch Sorge um die Seele. Und deswegen soll man das dann auch ruhig in Anspruch nehmen, wenn unsere Seelen Sorgen haben, dass wir einfach sagen, das muss jetzt mal geschehen. Mit dem Ganzen, was ich jetzt heute sagen wollte, dass wir auf unsere Herzen aufpassen sollen, wie wir vor den Thron Gottes kommen. Ich wusste gar nicht, wie ich die Predigt nennen sollte. Ich konnte es heute Morgen gar nicht dem Ralf richtig beantworten. Aber letztendlich ist es so, dass wir bedenken müssen, wie kommen wir vor den Thron Gottes? Wie beten wir? Wie ist unsere Haltung? Und wie schaffen wir es, aus diesen ganzen menschengemachten Sachen auch rauszukommen? Wie schaffen wir es, da rauszukommen, was menschengemachte sind, und wirklich in die Heiligung zu treten, in diese Veränderung, die Gott will? Heiligung, denke ich, heißt Veränderung, und letztendlich ist es dann Heiligung. Und diese Dinge anzugehen, glaube ich, ist das Wichtigste, ob wir über Endzeit reden oder ob wir darüber reden, dass diese Gemeinde noch eine Erweckung erlebt. Weil mein Gebet ist schon, wenn Deutschland noch eine Erweckung hat, dass das nicht an uns vorbeigeht. Das wäre ja fürchterlich mit unserem Platz hier. Stellt euch vor, in Deutschland ist Erweckung und viele Gemeinden werden voll und uns geht das vorbei. Also das bete ich schon immer. Aber diese Vorbereitung, diese innere Vorbereitung, ich glaube, die will der Herr, dass wir gucken, wie kommen wir vor seinen Thron, wie ist unsere Herzenshaltung. Er begegnet uns immer mit Liebe. Er nimmt uns immer an, wenn wir vor ihn kommen. Und wie begegnen wir ihm in diesem Zusammenhang, dass wir vielleicht da voll sein werden oder lassen nur 10 Leute kommen erstmal. Und auch im Rahmen der Endzeit, dass wir einfach wissen, ich komme vor Gott, weil ich weiß, dass ich weiß, dass ich weiß, dass ich wiedergeboren bin. Und das möchte ich heute jetzt auch so als Angebot machen, dass jeder, ich mache Schluss, es ist so warm, ich sehe euch das an, dass ich sage, wer immer ein Gebet möchte oder wer immer deine Erneuerung möchte oder eine Not hat, wir sind gleich da, ich mache jetzt gar keinen Aufruf, aber wir sind gleich da hier als Leitung, wir können zu jedem von uns kommen und wir können gerne dafür beten und wir können wirklich gerne uns mit euch zusammentun und einfach das vor den Herrn bringen, weil wir bewirken auch keine Wunder, kein einziger. Der Herr alleine tut es aber und wir dürfen ihn bitten. Und wir bekommen ja auch Wunder, das haben wir schon oft genug erlebt. Und damit wollte ich einfach nur heute vermitteln, wie wichtig das ist, wie Gott euch liebt und wie wichtig das ist, dass er einfach darauf wartet, dass wir zu ihm kommen, offenen Herzens. Das wollte ich eigentlich nur vermitteln. Ich danke euch für euer Zuhören bei dem warmen Wetter. Morgen ist besser.